ARD Sounds.
Jens, was war dein letzter absoluter Fehlkauf?
Boah, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Deswegen habe ich ja nach dem letzten gefragt.
Keine Ahnung, irgendein T-Shirt oder irgendwie sowas wahrscheinlich.
Mein letzter war ein Fugenweißstift. Ich habe mich total gefreut, als ich den im Supermarkt gesehen habe und dachte, ah, wunderbar, kannst die Fugen wieder richtig schön weiß machen. Mhm. Und bin nach Hause gekommen und habe gemerkt, ich habe schwarze Fugen.
Das ist natürlich ein geiler, wo ich dachte, jetzt kommt, ja, der war dann grau oder.
Nee.
Ja, okay, ich, das lag aber weniger am Fugenweißstift
das
dann
lag
als
an mir.
Okay.
Ich glaube, wir können uns aber beide noch ein paar Tipps beim HSV abholen, oder? Was so, wie man sein Geld sinnvoll anlegt angeht.
Ja, also vielleicht. Ja, also man kann zumindest drüber nachdenken, ob man Klaus Koster als neuen Einkaufsberater installiert.
Wäre eine gute Idee. Aber erstmal herzlich willkommen zum Bundesliga-Update. Zwei Tage nach dem Deadline-Day. Jetzt müssen die Bundesligisten mit ihren Kadern irgendwie klarkommen bis zum Wintertransferfenster. Aber ich glaube, also für mich sind die Bayern Transferweltmeister in der Bundesliga in dieser Saison. Aber direkt danach kommt schon der HSV.
Warum sind es die Bayern?
Weil ich es einfach krass finde, dass du alle deine Topstars behältst, obwohl es ja Gerüchte und Spekulationen gab, ob zum Beispiel Ulisse noch geht im Sommer. Du hast es aber geschafft, ihn zu halten. Hast zwei Spieler dazu geholt. Klar, du hast viel Geld für Brown und Saibari ausgegeben, aber die sind halt beide eine absolute Verstärkung. Also, finde ich, haben sie schon sehr gut gemacht.
Die Bayern, der Bayern-Kader ist so gut, dass es fast für die Spitze Europas reicht. Das hat die vergangene Saison gezeigt. So, dass man da jetzt nicht anfängt, irgendwelche Stunts zu machen, kann ich schon auch verstehen. Und Vincent Kompany hat ja auch erkannt, dass dieser Kader ihm das gibt, was er verlangt.
Ja.
Und deswegen ist es, finde ich, auch vertretbar. Ich habe immer noch den Eindruck, dass es irgendwie, also ich sag mal so, die Bayern sind natürlich dominant gestartet von ihren Ergebnissen. Gegen Osnabrück war das aber auch wieder so eine, ja, also das, am Ende ist das natürlich alles überzeugend, aber es hat nicht diese totale Wucht vom Anfang der vergangenen Saison, da bleibe ich bei.
Ja, das stimmt, es hat mich im Pokal auch ein bisschen überrascht, dass sie, normalerweise haben wir ja gelernt, die Bayern, wenn sie 3-0 führen, dann machen sie es 4-0, 5-0, 6-0, wenn sie ein bisschen Mitleid haben, hören sie dann auf und schalten einen Gang zurück, aber eigentlich dieses gierige immer weitermachen, aber gegen Stuttgart habe ich das schon auch gesehen.
Gegen Stuttgart haben sie aber, das ist, finde ich, ein Effekt gewesen, der ihnen da geholfen hat, der eher aus der zweiten Hälfte der Vorsaison kommt, dass die Gegner verstanden haben, okay, du musst mit extremer Aggressivität gegen die Bayern spielen und du brauchst einen perfekten Tag und dann fliegt dir das halt um die Ohren, wenn du Fehler machst. Und der VfB hat einfach, finde ich, die Bayern zu sehr vielen Dingen eingeladen. Genau wie es der BVB im Supercup auch gemacht hat. Und dass es so aus diese Offensivdominanz aus den Bayern selbst heraus allein kommt. So, natürlich sind die unglaublich, also die beste Mannschaft in Deutschland, eine der besten Europas, vielleicht in dieser Saison mit den Chancen auf die beste in Europa. Vielleicht ist das sogar auch eine Evolutionsstufe, dass sie besser variieren können. Wann ist welche Art der Spielweise gefragt? Das kann natürlich sein. Gegen den VfB in der zweiten Halbzeit war es ja dann teilweise auch so dominant. So, ich meine, dass Osnabrück gestern das 1-0 macht, ist natürlich einfach so ein Tor, macht der Meißner wahrscheinlich.
Ja, schön.
Keine Ahnung, einmal in seinem
das
Leben.
Das war ein sehr schönes Tor, das sollte
ja,
man
ultra
sich auf
geil,
jeden Fall nochmal angucken.
So, das ist ja nicht rausgespielt oder so.
Nee. Ich hatte auch das Gefühl, der hat nicht mal hochgeguckt. Der hat einfach abgezogen und gedacht, mal gucken,
trifft
was passiert.
Trifft er natürlich überragend gut. Am Ende sollten wir jetzt nicht irgendwie versuchen, die Bayern da an irgendeiner Stelle klein zu reden. Mir fällt es halt so, das ist so eine Detailbeobachtung, die ich jetzt eigentlich in allen Spielen irgendwo hatte. Dass es so ein bisschen auch aus einer etwas zurückhaltenderen Positionierung heraus mal ist und nicht immer nur dieses komplett im gegnerischen Verteidigungsdrittel mit der kompletten Mannschaft positionieren, um dann irgendwie durch ultra intensives Gegenpressing sofort den Ball zurückzugewinnen, sondern ich habe den Eindruck, hier und da variieren sie das. Vielleicht ist das sogar eher der Standard der Neue, dass sie eher aus einer etwas tieferen Position versuchen, das Spiel anzugehen. So kann ich kann auch sein, dass ich das da reininterpretiere und wir haben erst den Anfang der Saison und man muss einfach mal abwarten.
Wollten wir nicht über den HSV reden?
Ja, stimmt.
Also ich finde, der HSV hat sich das auch wirklich wieder mal verdient mit diesem Finale im Transferfenster. Das ist dann halt schon, ich meine, Fabio Vieira hat sich ja abgezeichnet, beziehungsweise es war allen über den ganzen Sommer klar, dass sie den sehr, sehr gerne haben wollen. Haben dann halt, natürlich wartet Arsenal auch bis zum Schluss, ob sich vielleicht jemand findet, der ein bisschen mehr Geld auch in die Hand nimmt. Aber Vieira wollte auch nur nach Hamburg. Jetzt hast du deine drei entscheidenden Leihspieler von, oder deine drei entscheidenden Zugänge vom vergangenen Sommer, zwei davon hast du gehalten. Und dass du Luka Vucevic nicht hältst, war ja auch abzusehen.
Das ist schon bemerkenswert, wobei man ja am Ende schon auch noch sagen muss, Klaus Koster ist dann doch vielleicht eher, also das ist der Kaderplaner des HSV, ist doch
und
eher
bald ein, unser Einkaufsberater.
Ja, ist vielleicht eher ein Einkaufsberater für den gefüllten Geldbeutel, ne? Weil am Ende hat der HSV, und das will ich auch nochmal unterstreichen, 30 Millionen ausgegeben, aber genau. Sie haben ja zum Beispiel auch, muss man auch erwähnen, Baldé, der ja aus der eigenen Jugend kommt, für 7 Millionen verkauft. Das ist auch natürlich jetzt nicht, ist voll außergewöhnlich, vor allem weil er jetzt ja nicht irgendwie total outstanding als Spieler war in der vergangenen Saison für den HSV. Deswegen, da muss man schon sagen, Kompliment und am Ende, selbst wenn es dann 20 Millionen mehr Ausgaben sind als Einnahmen, ist das alles schon clever. Also ich finde, dass wir auch, dass sie auf den letzten Metern LOAD bekommen von Genk, auch das ist, ich vermute mal, die haben in Belgien auch eigentlich eher auf mehr gehofft. So, auch das ist natürlich schon bemerkenswert. Und das, wie schätzt du das ein? Das verändert natürlich schon auch irgendwie die Ausgangslage beim HSV.
Ja, finde ich voll. Also du hast ja sowieso die Schienen jetzt ganz anders besetzt. Du hast halt dann über außen auch nochmal eine ganz andere Qualität. Du hast mit Vieira den Unterschiedsspieler, der dir wirklich sowohl defensiv als auch offensiv weiterhelfen wird. Das hast du, finde ich, gegen BVB schon gesehen, dass da auch manchmal so ein bisschen die Kreativität gefehlt hat und so generell die Spielidee umzusetzen. Also ich finde, jeder einzelne Transfer klingt erstmal nach einer Verstärkung.
Ja, sie werden aber natürlich auch gefordert sein, ne? Also du hast das, ich fand das jetzt gegen den BVB, ich war ja auch im Stadion, wir haben ja bei Sportschau Live
gequatscht
darüber und vielleicht wart ihr ja auch dabei, könnt ihr alle Bundesligaspiele auch bei der Sportschau, in der Sportschau-App und in ARD Sounds hören. Ich finde, dass der HSV das zu 11 gegen 10 so im Ansatz teilweise auch wirklich okay gelöst hat, okay gemacht hat, dann war es halt ein bisschen zu hastig. Ich finde ja, du merktest so ein bisschen die, es fehlte manchmal so ein bisschen die Souveränität, die Abgeklärtheit, aber auch Spieler wie Grönbeck beispielsweise, den fand ich sehr, sehr auffällig. Das war schon in Ordnung, auch Patzundaka, den sie ja neu geholt haben, oder Patzundaka für einen Sturm. Diese Wucht kombiniert mit hohem Tempo, und ich bin ja dann immer skeptisch, wenn Spieler aus dem Ausland geholt werden, deren Stats jetzt nicht so komplett überragend sind. Finde, man konnte da gegen den BVB aber schon auch seinen Zug zum Tor erkennen. Ne? Also er hat ja zwei große Chancen. Das eine ist dieser Kopfball nach dem Freistoß, wo Maxi Bayer dann auf der Linie klärt. Das wird nachher zurückgepfiffen, weil beim Freistoß 4 Hamburger oder 3 Hamburger im Abseits sind. Und dann gibt's in der zweiten Halbzeit noch diesen Pfostenschuss von ihm vom 16er. Also du merkst, wenn er die Gelegenheit irgendwie bekommt, dann funktioniert das schon auch. Und der ist auch für als Abnehmer, als Boxstürmer, als klassischer Strafraumstürmer, kannst du den vermutlich auch gebrauchen. Wir haben jetzt ein Spiel gesehen. Deswegen, also der HSV bekommt neue Möglichkeiten, die er aber meiner Meinung nach, um den Klassenerhalt in dieser Saison zu schaffen, auch braucht. Aber wie würdest du sagen, jetzt mit dem neuen Setup ist da vielleicht sogar mehr drin?
Mehr als Klassenerhalt? Du musst ja dann halt auch immer Teams finden, die schlechter sind als du, logischerweise. Also ich glaube nicht, dass der HSV bis zum Schluss da irgendwo unten drin stecken wird. Ich kann mir einen einstelligen Tabellenplatz jetzt aktuell aber auch nicht so gut vorstellen, weil ich da einfach zu viele Teams vorne dran sehe. Aber irgendwo so im Bereich 10 bis 13 kann ich es mir ganz gut vorstellen beim HSV. Ich finde halt schon, dass die Hamburger vergleichsweise eben gut eingekauft haben. Aber der Kader halt so dünn ist, dass Lassmann, Vieira ausfallen. Ich meine, rote Karten, daraus wird er wahrscheinlich gelernt haben aus der vergangenen Saison, dass er jetzt sich nicht direkt so schnell nochmal eine rote Karte holt. Aber der kann sich ja auch verletzen. Ja. Und dann hast du halt direkt so, vom Gefühl her, weil es den Hamburgern halt so wichtig war, den zurückzuholen. Und ich finde, das Spiel hat auch ohne ihn funktioniert. Er wird es besser machen. Aber wenn er dann ausfällt, dann hast du halt so dieses, oh Mann, unser wichtigster Spieler fehlt uns.
Ist so. Na klar, der HSV ist nicht in der Position, dass er Vieira gleichwertig ersetzen kann. Aber ich finde, auch da hat der HSV Schritte gemacht, weil sie Spielerprofile verpflichtet haben, die sie in der vergangenen Saison neben Vieira eigentlich nicht hatten. Also Martin Adlin hat jetzt von Anfang an gegen den BVB gespielt. Der kommt halt aus der zweiten französischen Liga, wo der wirklich gut war. Dass der ein bisschen Zeit braucht, um in der Bundesliga anzukommen, kann ich mir gut vorstellen. Aber Vieira wird ja auch nicht jedes Spiel über 90 Minuten gehen können. So, und dafür, dann wird er mit Sicherheit hier und da auch mal Einsatzzeiten bekommen. Vielleicht kriegen sie die auch mal zusammen. Du hast da, glaube ich, jetzt andere Alternativen im Kader des HSV als in der vergangenen Saison, um halt einfach dann auch noch auf verschiedene Spielsituationen eingehen zu können. Also es geht, ne, diese, das Klassische, da haben wir auch drüber geredet, in der ersten Halbzeit war es aber auch vom klassischen HSV der Vorsaison zu wenig. Mhm. So dieses Zupackende, dieses sehr Aggressive, dieses souverän und sicher gestaffelte, das war ja dann teilweise gegen den BVB sehr, sehr kompliziert. Das wird nach wie vor nötig sein, aber sie können dann vielleicht auch gegen tiefstehende Gegner mal dazu übergehen, das Spiel zu machen mit dem neuen Setup. Ne? Bin da sehr gespannt drauf. Du hast die Außenpositionen angesprochen. Mit Elouadi haben sie halt auch nochmal eine Facette für den rechten Flügel, der vorher jetzt so nicht da war. Der ist ja auch marokkanischer Nationalspieler. Der spielt ja übrigens links. Der kann auch dann in der linken, auf der linken Schienenposition spielen. Der ist halt auch, der ist für einen Außenverteidiger extrem offensiv stark. Also du hast auch dieses hohes Tempo, Dribbling-Skills, zieht auch gerne in die Mitte. In der vergangenen Saison hat der, da muss ich nachgucken, fand ich echt geil für einen Außenverteidiger, 8 Tore und 4 Assists geliefert und das für einen Außenverteidiger auch noch in der Viererkette. Ne? Also beim Schienenspieler ist das ja nochmal was anderes. Das gibt halt nochmal mehr Variationsmöglichkeiten. Mit Möller-Wolfe für die andere Seite hast du, finde ich, dann eher eine defensivere Lösung, dass wahrscheinlich sich das so ein bisschen verschiebt. In der vergangenen Saison war ja oft der linke HSV-Flügel eher der antreibende und der rechte war dann, je nachdem wie er dann besetzt wurde, eher so ein bisschen zurückhängender. Das wird wahrscheinlich andersrum sein. Aber auch da gibt's dann halt jetzt mehr Variationsmöglichkeiten. Ja, das ist, also ich bin sehr gespannt, wozu das beim HSV führt. Es hängt viel an Merlin Polzin.
Ja, sowieso. Ich finde, es kommt jetzt auch ein bisschen drauf an und deswegen kann man dieses Dortmund-Spiel auch noch nicht so richtig bewerten, weil erstens mal halt kein Gegner auf Augenhöhe. Du hast halt diese zweite Hälfte, wo Dortmund sich zurückzieht, dann irgendwann nur noch zu zehnt ist. Du hast die Verletzung, die ja auch was mit dem BVB-Spiel macht. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Und bei Vera bleibt jetzt voll abzuwarten, wie fit ist der? Also ab wann kann der wirklich dem HSV helfen? Weil halt eben diese Hängepartie im Sommer war. Es war klar, dass er gehen wird. Er hat die Vorbereitung jetzt nicht so intensiv mitgemacht bei Arsenal. Und dann musste der HSV ja auch bis zu dem Zeitpunkt, wo klar war, dass er zurückkommt, so trainieren und sich so aufstellen, als würde er nicht kommen. Das ist ja dann halt auch nochmal ein Punkt, was natürlich die Herangehensweise auch ein bisschen verändert hat.
Ja, schon, aber an der Stelle, wie gesagt, Martin Adlin hat eigentlich ja jetzt auch gegen den BVB ja schon gespielt und sie haben schon, glaube ich, versucht, dieses Profil so oder so in ihr Spiel zu integrieren und haben dann darauf gesetzt, dass Vieira noch kommt und sie dann noch ein bisschen entspannter damit umgehen können mit der Situation. Also Es ist natürlich neu für viele, auch weil der Kader halt einfach an vielen Stellen komplett verändert wurde und wir haben ja noch gar nicht über die Abwehr gesprochen. Das ist sowas, da habe ich gegen den BVB schon auch Dinge gesehen, die auf jeden Fall zu, auch gegen andere Mannschaften in der Bundesliga zu Schwierigkeiten führen können. Also Bonau als Ersatz für Vucevic. Das ist natürlich kein 1:1 Ersatz. Also alleine.
Aber wer wäre das?
Ja, das ist natürlich ist das unfair quasi, aber alleine, also natürlich wegen der offensiven Stärke von Vucevic, aber auch wie der, also Girassi hat in den ersten 20 Minuten sowas von in den Kreisel gesetzt. Fallen mir zwei, drei Situationen ein, wo Bonau wirklich nicht gut aussieht als zentraler Innenverteidiger. Dazu kommt Torunariga, der mit Carrezas natürlich auch einen ultraschweren Gegenspieler hatte. Und du musst natürlich als Verteidiger in der Dreierkette auch, wenn dann der Gegenspieler zurückgeht in Richtung eigene Hälfte, musst du natürlich irgendwie auch dranbleiben. So. Dafür ist dieses Konstrukt halt da. Du hast ja noch zwei, die sichern können. Aber da entstehen natürlich dann schon auch Lücken. So, deswegen kann ich auch verstehen, dass sie mit Möller-Wolfe eher vielleicht nochmal einen absichernderen Spieler für die Linksverteidigerposition, also die Außenbahn, geholt haben, weil sie halt wissen, wie Torunariga, der ja dann oft auf halb links verteidigt, dann spielt. Aber das ist sowas, wo ich noch nicht zu 100% sicher bin, dass das auch wirklich komplett funktioniert. So, ne? Und dass dann vielleicht der Kern dessen, was den HSV in der Vorsaison ausgemacht hat, so ein bisschen vielleicht sogar flöten gehen kann. Aber so, insgesamt finde ich, sind die Vorzeichen so, dass ich eher viel Positives von den Hamburgern
erwarte. Wo siehst denn du den HSV? In welcher Tabellenregion?
Also jetzt mit den Verpflichtungen sehe ich sie auf jeden Fall irgendwo im Mittelfeld. Jetzt so, ich würde jetzt mal aus dem Bauchhaus Platz 10 sagen. Aber also Merlin Polzin hat mich in der vergangenen Saison so sehr überzeugt. Ich traue ihnen durchaus auch zu, dass es vielleicht sogar die obere Tabellenhälfte ist.
Okay. Aber da sind wir ja ungefähr gleich unterwegs von unseren Erwartungen her. Ich glaube auch, dass wir mehr Eindruck bekommen werden, wie der HSV wirklich in dieser Saison aufgestellt ist, dann am Sonntag um 15.30 Uhr. Da geht es nämlich gegen Mainz. Und das ist halt eher ein Gegner, mit dem sich der HSV wirklich messen können muss. Weil das dann halt einfach ein Team ist, wo du sagst, da kannst du mal einen Punkt bis drei Punkte eher einplanen als gegen den BVB. Ich finde spannend, Königsdörfer ist ja nach Mainz gewechselt. Das heißt, da gibt es dann auch direkt das Wiedersehen. Das
so ist ein ausgerechnet Moment,
meinst du? Ja, das ist halt irgendwie, finde ich, in dieser Saison das Motto. So ein Spieler wechselt zu einem anderen Verein und direkt zu Saisonbeginn gibt es dann halt dieses Duell.
Ja, das gab es schon häufig, das stimmt. Ja, also die Mainzer sind jetzt gegen Paderborn auch, die haben mich nicht, offensiv hatte ich gedacht, sind die auch einen Schritt weiter gekommen. Das hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt. Der Druck auf die linke HSV-Seite, über die wir gerade gesprochen haben, wird jetzt wahrscheinlich den Ausschlag geben. So, also kriegen sie das gut hin mit Cassie, der, wie ich finde, ein gutes Comeback gegeben hat für die Mainzer. Als Flügelspieler, der ja auch immens wichtig ist für die Spielanlage von Urs Fischer. Und halt Geraldo Becker mit seinem Riesentempo. Mhm. Und das kann Toruna Riga dann schon eigentlich gut verteidigen, weil Becker ist ja nicht der viel in Richtung eigene Hälfte unterwegs ist, um sich in Kombinationsspiele ins Kombinationsspiel einzubinden, sondern ist eher der direktiv geht. So, da ist Toruna Riga ja eigentlich ganz gut drin. Aber trotzdem, darauf kommt es dann halt schon auch an. Und ich kann mir trotzdem auch gut vorstellen, dass der HSV gegen die Mainzer was holt.
Ja, ist halt dann das erste Heimspiel der neuen Saison, aber Mainz im Moment auswärts eine Macht. Nur die Bayern haben in diesem Jahr mehr Punkte auf fremden Plätzen geholt. Das ist schon beeindruckend, finde ich.
Ja, und Mainz muss natürlich nach dem ersten Spieltag, die sind wahrscheinlich auch mit höheren Erwartungen rangegangen und wurden wahrscheinlich auch von Paderborn ein bisschen überrascht. Mhm. Ich ehrlicherweise auch. Hätte nicht gedacht, dass sie das so stabil hinbekommen, so früh in der Saison. Da ist vielleicht dann auch noch ein bisschen was wieder gut zu machen. Und je nachdem, wie, das ist ja auch dann immer, die Mannschaft kann sowas ja auch als Impuls auffassen vom HSV, wenn dann auf einmal solche Spieler wieder da sind, mutiger an so ein Spiel ranzugehen, als vielleicht der Spielanlage grundsätzlich jetzt schon gut tut. Mhm. So, also kann ich mir eigentlich nicht zu 100% vorstellen, aber so zumindest ist das auch ein Szenario, was durchaus vorkommen kann. Das würde dann natürlich eher Mainz in die Karten spielen. So, wenn jetzt der HSV sich dazu quasi befähigt sieht, zu Hause gerade, erstes Heimspiel, das Spiel zu machen, total mutig zu spielen, dann ist Mainz natürlich schon auch abgezockt genug mit der Truppe, die sie haben, da was draus zu machen.
Ja, wobei ich finde, der HSV hatte gegen Dortmund teilweise eine Zweikampfquote von 30%. Das wird natürlich im Volksparkstadion völlig anders sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Mainz so ein bisschen überfahren wird von der Spielweise des HSV. Dann jetzt nicht, was das Ergebnis angeht. Aber da wird sehr viel Wucht dahinter sein, kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, weil beide ja irgendwie ein bisschen was gut zu machen haben.
Genau.
So, ne? Ja. Und ich bin total gespannt auf den HSV, wie sie das hinbekommen mit diesen neuen Vorzeichen.
Samstag, Flutlicht, 18:30 Uhr, Topspiel, und das hatten wir schon sehr lange nicht mehr, Schalke gegen Bayern. Ich freue mich sehr darauf, ich befürchte allerdings, Schalke ist ja schon am vergangenen Spieltag so ein bisschen eingenordet worden, so nach dem Motto, willkommen zurück in der Bundesliga, und ich glaube, dass das richtig bitter enden könnte für die Schalker.
Ja, die Befürchtung habe ich leider auch.
Also ist jetzt auch kein Hot Take, dass Bayern da hochgewinnen könnte.
Ja, was halt irgendwie.
Ist natürlich auch dann das erste Heimspiel zurück in der Bundesliga für die Schalke.
Gegen Augsburg hatte Schalke komischerweise, finde ich, so dieses Zwischenlinienverteidigen als Thema, dass sie also so irgendwie nicht getraut haben, sich getraut haben, die Formation irgendwie mal zu brechen, die eigene, um dann irgendwie offensiver aggressiver zu verteidigen. Zumindest was die letzte Linie angeht, das war eigentlich ungewöhnlich, weil in der Vorsaison war das gerade auch am Anfang das, was Schalke immer komplett ausgemacht hat. Ne? Also dass sie quasi ja auch oft das 1-gegen-1 gesucht haben, wo es dann nötig war. Da finde ich, wirkten sie auf mich sehr, als hätten sie sehr viel Respekt vor der Bundesliga vielleicht. Das war schon nicht cool. Auf der anderen Seite muss man sagen, Schalke gehört, obwohl sie ja nicht unerhebliche Zeit zu 10 gespielt haben, zu den intensivsten Mannschaften des ersten Spieltags. Ne? Also sowohl was Sprintdistanz angeht, intensive Läufe, da sind die in beiden Statistiken sind sie unter den Top 6 der Liga, und beides brauchst du gegen die Bayern. Und trotzdem ist natürlich genau das, dieses Zwischenlinienverteidigen, das ist was, wo du gegen die Bayern richtig gut sein musst.
Aber ich traue Miron Muslic zu, dass er eine ähnliche Analyse hat wie du. Also ich würde euch da auf einem Niveau sehen, was
vielleicht,
das angeht.
Der wird wahrscheinlich sagen, was ist das denn für ein Vogel?
Nee, aber das, was Schalke schon so ein bisschen in die Karten spielen könnte, ist, dass du zu deinem Spielstil vom Anfang der vergangenen Saison zurückgehen kannst. Dass du dich halt wirklich erstmal zu 99,9% auf die Defensive fokussierst. 0-0 gegen die Bayern wäre ja schon ein krasser Erfolg, weil niemand zutraut, weil Bayern diese krasse Offensive hat. Harry Kane hat jetzt sein erstes Saisontor, der hat seine Mini-Krise überwunden.
Ja, aber die haben in der Defensive schon, das hat man gegen Augsburg ja auch gemerkt, auch natürlich mit nach Einladung, alles klar. Im Spielaufbau macht Schalke dann auch Sachen nicht gut, weil es auch ein Modus ist, der ihnen nicht liegt. Das hat man dann auch gesehen in den Momenten. Das wird gegen die Bayern natürlich auf gar keinen Fall zum Tragen kommen. Die Bayern werden ihnen, vermute ich, nicht aus taktischen Gründen den Ball geben. Aber du hast natürlich trotzdem gesehen, dass die Dreierkette jetzt nicht die allerspritzigste ist. Und du musst das natürlich genau austarieren. Du musst die Bayern muss man beschäftigen, weil den tiefen Block zerspielen die einfach irgendwann. Ein bisschen beschäftigen musst du sie. Wo positionierst du dann jetzt deine Abwehr? Ja, da sind halt, also das ist halt, ich sehe das eigentlich als größtes Problem. Dass du wirst nicht jeden Durchbruch da irgendwie verhindern können und dein Gegenpressing wird auch nicht immer sofort greifen. Du musst ja fürs Gegenpressing auch erstmal den Ball haben. Das heißt also, das wird für Schalke ein Problem sein, glaube ich. Und dann wird der Temponachteil zum Tragen kommen.
Aber Loris Karius auch, finde ich, hat schon nachgewiesen, dass er Bundesliga-Torhüter-Qualitäten immer noch hat. Der ist schon ein krasser Rückhalt auch für die Schalke. Wie gesagt, ich glaube schon, dass sie es ein bisschen anders angehen werden als gegen Augsburg. Wir werden es hören, auf jeden Fall in ARD Sounds, in der Sportschau-App am Samstagabend. Ich freue mich sehr auf dieses Topspiel, auf diese Stimmung, die dann ja auch über die Boxen wieder rüberkommt. Das ist schon ganz geil.
Das wird groß und ich vermute auch, dass alle Schalke-Fans sagen, ja gut, die Bayern.
Ja.
Hauptsache mal wieder ein Bundesliga-Heimspiel.
Musst du halt nehmen wie der HEBC gegen Dortmund. Am Ende machst du dann ein gemeinsames Bild vor der Kurve. Das, glaube ich, wird nicht passieren.
Nein, das wird nicht passieren.
Freitagabend eröffnet wieder mal der VfB Stuttgart. Diesmal heißt der Gegner aber nicht FC Bayern München, sondern der erste FC Köln ist zu Gast bei den Stuttgartern. Und die Kölner kommen mit Rückenwind, haben das Spiel gegen Hoffenheim gedreht. Und Stuttgart muss halt irgendwie so diese dann doch deutliche Niederlage gegen die Bayern verkraften. Aber ich finde, wichtigste Erkenntnis aus diesem Transfersommer bei Stuttgart, Develing bleibt. Das war ja auch nicht so sicher.
Nee, bis zum Ende war die Roma ja dran. Was mich erstaunt hat, ist, dass sie tatsächlich Cema Andres abgegeben haben.
Ja, das hat mich auch gewundert.
Den habe ich als eher...
Aber sie mussten, glaube ich, dadurch, dass Develing geblieben ist, mussten sie noch irgendwie ein bisschen Geld generieren.
Ja, das kann ja alles sein. Sie haben mit Prömel und mit Stiller jetzt auf der 6 natürlich irgendwie eine neue Facette durch Prömel dazu gewonnen mit seinem Offensivdrang. Du brauchst manchmal aber vielleicht, also Carazo ist natürlich die absichernde Variante. Ich finde, Cema ist so genau dazwischen und du kannst ihn auch in Momenten mal bringen, wo du einen Carazo brauchst, der aber vielleicht gerade nicht spielen kann. So, deswegen hat mich das schon erstaunt. Aber ja, gut, das Angebot von Brighton war dann vielleicht auch zu gut am Ende. Und trotzdem, ja, ich will nicht sagen, vielleicht fehlt jetzt dieses eher defensivere Profil, weil halt nur noch Carazor es liefern kann. Aber das, also irgendwie erstaunt hat mich das schon.
Ja, hat mich tatsächlich auch gewundert. Ich habe mir den Kader einfach mal so nach Positionen angeguckt, der Stuttgarter. Und ich finde, es ist schon krass, dass du eigentlich ein Überangebot in der Offensive hast. Du hast 3 Stürmer, 3 Rechtsaußen, 3 Linksaußen, wobei jetzt die Linksaußen alle verletzt sind aktuell. Aber also eigentlich hast du da ja offensiv ein Überangebot und das hatte Stuttgart ja eigentlich immer wieder in den vergangenen Jahren, dass dann halt immer die Frage war, Undav, Woltemade, Dimirovic, wer spielt jetzt? Dann habe ich aber so gedacht, naja, für 3 Wettbewerbe eigentlich hast du alles abgesichert, damit zumindest vorne es läuft.
Naja, du siehst ja jetzt schon bei vielen Mannschaften, wo auf einmal sich wichtige Spieler plötzlich am ersten Spieltag verletzen. Das kann ja immer passieren. Bei den Gladbachern jetzt Enzo Leopold im Training verletzt, irgendwie gestern, kurz nach dem Ende des Transferfensters. Das ist natürlich echt auch richtig bitter, aber solche Sachen passieren und du musst ja irgendwie darauf vorbereitet sein.
Das aber du musst ja auch deine Spieler zufriedenstellen.
Ja, genau. Das ist natürlich kompliziert vom Kadermanagement her, aber so die Grundidee dahinter kann ich schon verstehen. Und du musst ja immer auch gucken, wie viele Positionen hast du denn eigentlich dann zu besetzen, ne? Und da, ja, finde ich 3, ich komme wieder zurück zum Schema, 3 Spieler für 2 Zentrumspositionen, wenn du aber teilweise Flügelstürmerpositionen mit 3 Leuten besetzt, das klingt für mich jetzt irgendwie ein bisschen, also
Bisschen unausgewogen.
Ja, komisch, sagen wir mal so. Ne? Aber ja, mal sehen, was der Beweggrund dahinter ist oder die Idee dahinter ist. Ja klar, auch auf den Flügelpositionen hast du auch immer wieder Spieler, die dann einfach keine Spielzeit bekommen. Du kannst ja aber auch immer wieder mal variieren. Ne? Also nimm dir beispielsweise Thiago Thomas, der kann ja auch Mittelstürmer spielen, der spielt auch auf der 10. Elkanus genauso, der kann auf dem Flügel spielen, der spielt aber natürlich eigentlich auch als Zehner oder am besten als Zehner. Und Nati hat ja sogar in der Vorbereitung mal als Außenverteidiger gespielt. Also du kannst natürlich dann schon auch irgendwie noch ein bisschen variieren. Es ist halt, diese Flügelpositionen sind ja immer, vielleicht potenziell eher zu ersetzen, weil du, was die Eingespieltheit angeht, möglicherweise ein bisschen freier bist. So. Also wenn du dann dein Muster durchziehen kannst als Offensiver auf dem Flügel, dann ist das was anderes als bei allen, die im Zentrum spielen, wo du dann ja auch irgendwie eine gewisse Abstimmung brauchst und so. Ja, und trotzdem, der Kader ist schon gut genug vom VfB.
Das glaube ich auch.
Für
und jetzt habe ich direkt wieder einen Ohrwurm, danke dafür. Ich werde jetzt nicht singen.
Kara ist gut. Ich sehe, ich mache das für dich.
Ja. Danke, danke.
Ich habe schon seit dem WM-Update nicht mehr gesungen. Guck mal wieder Zeit. Stimmt.
Ich finde, wir müssen aber auch über die Transfers der Kölner reden, weil ich es schon bemerkenswert finde, als Wolfsburg würde ich mich so sehr ärgern über den Transfer von Kaminski, dass du als Köln den günstig verhältnismäßig bekommst, weiterverkaufst und direkt ein fettes Plus machst. Und dass du mit der Linga nochmal jemanden gefunden hast, der so ausnutzen kann, dass sich alles auf Elmala fokussiert und dann halt quasi die Lücken für ihn aufgehen.
Es ist das erste Spiel gewesen.
Ja, ja. Und natürlich war auch alles drumherum um Elmala in dem Moment noch viel größer, als es vielleicht im Verlauf der Saison sein wird, ja.
Also Dalingas Stats in Italien waren jetzt nicht so überragend, mit 5 Toren in 2 Jahren. Das kann sich natürlich komplett ändern. In Frankreich hat er, glaube ich, besser gescored. Es gibt ja häufiger schon mal so die Vergleiche zwischen der französischen und der Bundesliga, die sehr ähnlich sind. Also das kann durchaus auch was sein. Er hat natürlich jetzt nichts mit Kaminski zu tun. Der Kaminski, ich weiß nicht, Johannesson hat jetzt gegen Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht. Haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Wer ersetzt Kaminski? Vielleicht kriegt er das ja doch hin. Das war schon, also insgesamt war das schon von den Kölnern gut gemacht und dass sie halt jetzt auch einfach dann zwei Mittelstürmer, echte Mittelstürmer haben mit Dallinger nochmal und das ergänzt dann durch einen, keine Ahnung, wie er sich entwickelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mit Borna Sosa ist ja einer dazugekommen, der so zu den offensivstärksten Außenverteidigern, gerade was das Flankenspiel angeht, der Bundesliga damals gehört hat, als er beim VfB war. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Für mich das zweitschönste Eigentor, was ich jemals im Stadion gesehen habe. Eingeleitet Welches? Von Borna Sosa. Stuttgart gegen Bremen. Sosa steht draußen, guckt sich so um, steht da zum Einwurf. Und ich habe dann auch mal so durchs Stadion geguckt. Und auf einmal höre ich nur, wie dieses ganze Stadion ruft, Ron! Ron! Weil sich Zieler gerade die Schuhe gebunden hat. Das hat Sosa aber auch nicht gesehen, hat den Ball nach hinten geworfen. Zieler sieht ihn super spät. Und das Problem an der Sache war, er geht gerade so, kommt er noch mit der Fußspitze dran und dadurch war es ein Eigentor. Weil wenn der Einwurf ins Tor gegangen wäre, dann hätte es ja eine Ecke gegeben.
Ja, ja. Oh Gott.
Aber das war wirklich, wie dieses ganze Stadion versucht, den Torhüter dazu zu bringen, hochzugucken und diesen Ball irgendwie noch zu kriegen. Aber es war dann zu spät.
Leider nicht geklappt.
Das ist meine Erinnerung an Borna Sosa.
Ja, ich bin gespannt, wie das beim FC funktioniert. Wie siehst du das Spiel gegen Stuttgart für die Kölner?
Boah, ich glaube, Stuttgart hat halt so viel Frust aus diesem Auftakt, weil es dann halt einfach, du hattest diese Situation, machst ein 1-1 gegen die Bayern. Vorher reden sehr, sehr viele Leute davon, auch hier im Bundesliga-Update, dass der VfB natürlich der logische Vizemeister in dieser Saison ist. Und dann kommst du erstmal so unter die Räder. Klar, es ist ein Bayern-Spiel, aber ich glaube, dass Stuttgart zu Hause ganz, ganz böse sein wird und mit sehr viel Wut im Bauch dann auch den Kölnern keine Chance lässt.
Der erste FC Köln hat am ersten Spieltag die meisten Zweikämpfe von allen Mannschaften in der Bundesliga gewonnen und die meisten Sprintkilometer gesammelt. Das ist anders als in der Vorsaison. Also sie sind deutlich intensiver unterwegs als gerade zu Beginn der Vorsaison, wo sie dann wirklich ja eigentlich immer nur links, rechts geschoben haben. Das ist schon was anderes, was auch natürlich dem VfB Probleme bereiten kann. Elmala über die linke Seite, rechte Abwehrseite, VfB eher, würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, die ein bisschen anfälliger ist. Also ganz ungefährlich für den VfB ist das nicht.
Nee.
Aber klar, das ist natürlich nach dem Auftakt,
ja,
ist es dann zu Hause wahrscheinlich die Gelegenheit, um da Dinge gerade zu rücken für den VfB.
Hoffenheim spielt gegen den BVB. Samstag, Bundesliga-Konferenz. Das ist wieder eine große Konferenz. Zum zweiten Spieltag in Folge. Das finde ich ja immer sehr schön, wenn da 5 Spiele parallel sind. Mhm. Und da, finde ich, hat der BVB jetzt auch gut nachgerüstet, auf die Verletzung von Konstantelias reagiert. Muss sich natürlich dann auch zeigen, Ole Burg ist ein guter Kaderplaner, finde ich. Das war schon vorher klar. Es war mir nicht klar, ob er auf dem Champions-League-Niveau auch wirklich planen kann. Aber dass der einen Plan B, C, D und E für seine Transfers hat, das war mir schon vorher bewusst.
Das ist auf jeden Fall richtig gut gewesen, was der gemacht hat. Jetzt Vaneri noch nachzuholen. Ähnlich, finde ich, wie Carrezas gelagert, kann auch sofort reinspringen und vielleicht sogar eine echte Verstärkung sein von Anfang an. Mal sehen, ist halt auch erst 19.
Passt dann aber auch wieder ins Bild.
Mir tut der ganze Transfersommer so ein bisschen für Maxi Bayer leid, weil ich den da jetzt irgendwie auf eine Außenposition verschimmeln sehe. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen negativ dargestellt. Maxi Bayer macht's halt gut. Und er war ja jetzt auch am 2-0 beteiligt gegen den HSV. Er interpretiert das natürlich auch offensiver als vielleicht der ein oder andere sonstige Flügelspieler, der dann da im Mittelfeld rechts, links spielt. Also ja, er kann ja an beiden Seiten spielen. Jetzt hat er ja zuletzt hat er links gespielt, hat aber auch schon rechts gespielt, Maxi Bayer. Aber für mich ist das eigentlich ein Stürmer. Also ist eigentlich für mich eine super Ergänzung zu Guirassy als Doppelsturm. Darauf ist der Kader halt nicht ausgelegt und dann auch die Spielweise des BVB nicht so richtig. Und jetzt ist er dann irgendwie dadurch, dass sie halt nur 2 Außenverteidiger haben, mit Riasson und mit Svensson, ist eigentlich klar, die meiste Zeit wird Maxi Bayer als Außenverteidiger spielen.
Stimmt. Ja, habe ich so doch gar nicht betrachtet, dass er der große Verlierer in dem Transfer
ist. Ja, Verlierer, er spielt ja, ne? Also es ist ja eine Gelegenheit für ihn zu spielen. Ja. Er macht das auch gut. Und vielleicht habe ich auch schon überlegt, ist das ja auch eine Idee von Niko Kovac, um, das ist auch so ein bisschen Herangehensweise, die Sebastian Hoeneß ja schon gezeigt hat, mit eigentlich klaren Flügelstürmern, also natürlich sehr für die Breite zuständig, aber schon mit einem offensiven Zuschnitt, mit klaren Flügelstürmern in so Spiele zu gehen, einfach um noch mehr offensive Wucht zu entwickeln. Das kann auch der Gedanke von Niko Kovac dahinter sein, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt niemanden mehr. Vielleicht wird er jetzt ja dadurch, dass ich da kann mir nicht vorstellen, dass Vaneri jetzt schon spielt am Wochenende gegen die TSG, wird Maxi Bayer da halb links, also so auf der Zehnerposition, auf der jetzt Konstantelias ausfällt, vielleicht sogar dann nochmal eingesetzt werden.
Stimmt.
Ich würde mir eigentlich für Maxi Bayer wünschen, dass er häufiger dann tatsächlich auch als Stürmer oder hängende Spitze spielen darf.
Ja, ich meine, generell hat er sich ja noch nie so richtig durchsetzen können beim BVB. Bei der TSG auch wieder super viel los im Sommer. 18 Zugänge, 21 Abgänge. Und einen Transferplus erwirtschaftet. Finde ich, ist auch krass. Vergangene Saison habe ich zwischendrin schon gedacht, okay, ihr habt jetzt einen Kader von gefühlt 40 Stürmern. Was wollt ihr damit anfangen? Finde ich, hat die TSG sehr clever gemanagt alles. Jetzt hast du halt natürlich das erste Spiel verloren und das war ein Spiel, das du auf gar keinen Fall hättest verlieren müssen.
Nö.
Machst du den Elfmeter weg, sieht es nochmal ganz anders aus. Also da ist dann, kann halt auch so ein kleiner Fehlstart für die Hoffenheimer sich anbahnen.
Ja, die Gefahr sehe ich auch, weil das, was der FC gut gemacht hat, ist halt irgendwie auch was der BVB auch aus der Vorsaison schon kann. Über die Flügel haben sie sich überrumpeln lassen. Ein bisschen anfällig gegen Umschaltspiel auch gewesen, gegen die Kölner. Das kann den Dortmundern schon auch gut liegen, so nach dem ersten Eindruck, was da jetzt auf sie zukommt. Und dann wäre es für die TSG ein Fehlstart. Aber hast du das nicht sogar auch schon hier gesagt, dass ja die Hoffenheimer immer eine gute Saison spielen, wo sie dann irgendwie nach Europa kommen, dann kannst du die Saison danach auf jeden Fall vergessen. Dann spielen sie potenziell sogar gegen den Abstieg.
Nee, das klingt nicht nach mir.
Ich meine, ne, hast du nicht sowas mal irgendwie erzählt?
Keine Ahnung.
Ja, weil, aber müsste das würde jetzt, natürlich auch schon wieder voll ins Bild passen.
Es waren ein paar Saisons jetzt zuletzt vor dieser vergangenen Saison, wo Hoffenheim jetzt eher gegen den Abstieg gespielt hat, als um Europa mit. Wir schauen mal. Nächstes Spiel Leverkusen gegen Union, auch am Samstag 15.30 Uhr. Leverkusen, kann man eigentlich schon sagen, mit dem Fehlstart. Überraschend 2-3 in Elversberg verloren. Klar, hat sich natürlich von der Aufstiegseuphorie und dieser Wucht des Elversberger Stadions überrumpeln lassen. Nee, aber ernsthaft, also das Überrumpeln passt ja sehr gut zu dem, was Leverkusen in Elversberg passiert ist, weil du halt 8. Minute, 9. Minute und 46. noch so ein bisschen gepennt hast, noch nicht so richtig in der Saison angekommen warst. Ich bin mir auch sicher, wäre das Spiel noch 3-4 Minuten länger gegangen, hätte es zumindest einen Punkt gegeben. Aber das kann ja irgendwie nicht der Anspruch sein als Leverkusen bei einem Aufsteiger.
Sie haben sich ja komplett überrumpeln lassen. Das ist aber auch schon wieder irgendwie Classic Leverkusen. Es gibt nur eine Saison, wo ich mir vorstellen kann, dass das nicht passiert ist oder wäre. Das war halt diese Meistersaison, wo sie einfach alles gecleant haben. Ja. Aber das ist so, ansonsten ist das wirklich, passt das wieder voll zu dem, zu meinem Klischee von Bayer Leverkusen, dass sie am ersten Spieltag mit so einer, also einem richtig starken Kader, eigentlich gutes Transferfenster, neuer Trainer, und dann vergurken sie das erste Spiel in Elversberg.
Aber jetzt wird ja alles besser, weil Diaby ist zurück. Und Andrich bleibt.
Ja, sie haben, das ist vielleicht auch ein Learning aus diesem Spiel, sie waren unnormal konteranfällig. Also es hat natürlich auch viel mit Spielaufbaufehlern zu tun, da Tabsoba legt ja alleine die ersten beiden, legt er eigentlich selbst auf, mehr oder weniger. Aber sie sind halt auch, sie haben glaube ich die meisten Kontertorschüsse zugelassen von allen Teams gegen Elversberg. Und das spricht dafür, dass mit der Absicherung irgendwas nicht in Ordnung ist, wo du vielleicht dann auch noch jemand, dir noch jemand fehlt, der wirklich defensiv denkt. Und dann, das fand ich aber auch irgendwie bemerkenswert, dass dann irgendwie Pleite gegen Elversberg und dann so, okay, vielleicht sollten wir Robert doch nochmal. Ja. Wir haben da noch einen, da, warte.
Ich habe in unserem Lager geguckt,
da hätten wir noch einen. Ich muss ihn raussuchen,
genau. Ja, vor allem, weil Latte Lat für Union ja auch super früh gegen Frankfurt getroffen hat. Also das Potenzial ist ja da, dass es Leverkusen, aber es wird aber natürlich keine Beispiele.
Also das alte Union der Vorsaison, da würde ich sagen, nach dem Start ist Leverkusen komplett gefährdet. Mhm. Das neue Union.
Du meinst das offensive Union?
Das offensive Union, das aber natürlich defensiv jetzt noch nicht so richtig organisiert ist.
Das stimmt.
Da sehe ich natürlich schon mit den offensiven Möglichkeiten, die Leverkusen hat, schon echt auch ein paar Probleme.
Ja, halt Ducky weg, Late weg.
Weil das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Also die Elversberger haben ja gar nicht so krass auf irgendwie intensives Pressing gesetzt oder so, sondern das war ja eher so dieser Mittelblock irgendwie, ne, dass also quasi im Mittelfeld erst zugegriffen wird und dann natürlich auch intensiv und dann versucht umzuschalten. Union versucht es ja tatsächlich noch ein bisschen progressiver zu machen, also noch höher zu stören, noch schneller wieder an den, noch schneller an den Ball zu kommen. Und wenn ich Leverkusen eins zutraue, dann ist es so ein Pressing von Union zu überspielen.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt schon sehr viel über Elversberg geredet. Die Elversberger sind am Samstag in Gladbach zu Gast. Genauso wie du. Du wirst im Stadion sein. Wir werden dich in der Bundesliga-Konferenz dann auch hören, ne?
Genau, in der Sportschau-App und in ARD Sounds.
Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ich mich auch.
Gladbach hat zum Saisonstart deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen mit dem 0:3 in Leipzig. Elversberg kommt eben mit dieser Euphorie. Direkt erstes Bundesligaspiel ever in der Vereinsgeschichte, den ersten Sieg schon geholt. Wie sehr siehst du denn die beiden so auf Augenhöhe?
Das ist für Gladbach brutal gefährlich, weil sie gegen Leipzig sich schon auch so ein bisschen plump angestellt haben. Ne? Also das Problem ist, dass sie zwar versuchen, aktiv zu sein, sich aber unglaublich leicht auskontern lassen, was auch viel mit dem Spielaufbau zu tun hatte. Und dann sind wir bei einer ähnlichen Problematik, wie Leverkusen in der vergangenen Woche gegen Elversberg hatte. Ne? Also die Gladbacher schenken RB eigentlich, also ja, das erste Tor nicht, das ist irgendwie über den Flügel rausgespielt. Dem geht aber auch ein Ballverlust voraus vorher, dass überhaupt diese Angriffssequenz da überhaupt an den Start kommt. Aber das 0-2 und das 0-3 sind komplett Fehler des Mittelfeldzentrums. Beim ersten vergurkt Stöger den Ball, irgendwie Fehlpass ist es. Und beim zweiten verliert Sander, weil er nicht richtig den Ball entgeht, weil er nicht schaltet. Der erste Kontakt ist nicht gut, kriegt den Ball im Mittelfeld zugespielt, an der Mittellinie mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Der erste Ball verspringt eben, er muss den eigentlich mit dem ersten Kontakt in der Position wieder loswerden. Und dann beim zweiten Kontakt, da kommt er schon gar nicht mehr zu, weil der Ball dann weg ist. Und daraus entsteht halt das 0-3. Und wenn du dir solche Klöpse gegen Elversberg leistest, also Onyeka wird auf jeden Fall für mich ein Kandidat für den Breakout-Spieler dieser Saison. Unnormal. Und das Tempo, das die natürlich dann auch haben in der Offensive mit Campbell, das ist schon richtig gut. Und das kann dir natürlich dann auch direkt wieder ein Problem bereiten, wenn die Gladbacher sich so anstellen wie gegen Leipzig. Umso bitterer für die Borussia ist natürlich, dass sich jetzt ein Kandidat für diese Zentrumsposition mit Enzo Leopold, haben wir schon mal drüber gesprochen in der ersten Folge. Ich bin riesen Fan von ihm aus der Zweitliga-Zeit bei Hannover. Jetzt reißt der sich das Kreuzband.
Ja, und ist lange raus. Das hat auch so ein bisschen Déjà-vu-Effekt, was Tim Kleindienst vergangene Saison angeht. Und ein krasses Déjà-vu hat auch Werder Bremen am ersten Spieltag erlebt. Du spielst auswärts, du spielst bei dem Team, das deinen Torhüter gekauft hat, und du verlierst mit 1-4. Und vorher verletzt sich noch ein wichtiger Spieler. Jetzt sind die Verletzungssorgen ja noch größer geworden. Was machst du denn als Bremen ohne Jinma und ohne Stay?
Ja, und Bangula haben sie ja auch noch abgegeben. Ne?
Ja.
Also das ist ja... Da hab ich ja gedacht, okay, vielleicht ist es das zweite Jahr, in dem er kommen kann, aber der ist jetzt nach Bologna abgegeben worden. Da, ich sag, also, wenn du mal guckst, wenn du mal guckst, wie Werder gegen Freiburg verliert, du hast da auch da hast du einen eigenen Ballbesitz, wo dann Füllkrug, glaube ich, den Fehlpass spielt in die Füße. Das ist das 3-0, glaube ich, für Freiburg, in die Füße der Freiburger. Das wirkt also auch jetzt noch nicht zu 100% schlüssig.
Ich finde davor mal, eigentlich beim 1-0 viel schlimmer. Es ist eine Ecke, du weißt, wie Freiburg nach Standards ist und dann schaffst du es nicht, einen Kopfball von einem 1,75 Meter großen Spieler zu verteidigen.
Ja, aber die Variante finde ich ganz geil, die Freiburg hat.
Ja, aber ich finde generell hat sich Bremen dann auch überraschen lassen. Also es ist jetzt nicht erst seit gestern bekannt, dass Standards schon ganz okay sind bei Freiburg.
Ja, ist also gerade auch dann die linke Seite mit Nusa, der gegen Gladbach auch richtig gut war, dann Schmetgens, der Junge.
Also Bremen spielt gegen Leipzig, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe.
Ja, auch am Werder gegen Leipzig, genau. Heimspiel, das spricht für Werder. Füllkrug zum ersten Mal wieder vom Heimpublikum. Auf der anderen Seite hast du halt schon auch echt ein paar Punkte, ja, die sprechen für Leipzig.
Ja, also ich finde nicht nur ein paar, du hast sehr, sehr viele. Also ich sehe da nicht so viele Chancen, dass Füllkrug seinen ersten Heimsieg seit seiner Rückkehr feiern kann. Wobei er ja im Prinzip am Millerntor schon ein Heimspiel hatte im Pokal. Das war ja auch sehr grün-weiß. Paderborn, zweites Spiel seit der Bundesliga-Rückkehr gegen Freiburg, also auch erstes Heimspiel, auch am Samstag um 15.30 Uhr. Und Paderborn besser in die Saison gestartet, als es vielleicht viele erwartet haben mit eben diesem 0-0 gegen Mainz. Das ist eine starke Defensive. Wir haben ja am Ende der vergangenen Saison noch so ein bisschen spekuliert, wie das funktionieren kann, diese Spielweise von Ralf Kettemann, dieses Offensive, ob du da dann halt nicht unter die Räder gerätst, aber Paderborn kann auch verteidigen.
Ja, ich fand das beeindruckend. Natürlich muss man dazu sagen, sie haben jetzt mit Mainz 05 nicht den Offensiv-Killer-Gegner gehabt.
Nö, sie haben 16 Torschüsse zugelassen und Mainz hat einen XG-Wert von 0,8. Das sagt dann halt schon viel
ja,
aus.
Ja, genau. Also Mainz ist ja eher trotz, obwohl ich ihnen ja attestiere, dass sie sich verbessert haben, sind sie ja eher Umschaltteam. Und das ist natürlich dann eine grundsätzliche Spielsituation, die Mainz jetzt nicht entgegenkommt, wo sie dann wahrscheinlich auch eher eine Standardsituation mal brauchen oder so, damit das funktioniert. Aber so grundsätzlich war das schon viel stabiler, als ich gedacht hätte von den Paderbornern. Und ja, Freiburg hat gegen Werder jetzt das Fußballspielen auch nicht komplett neu erfunden. Mhm. Sie haben halt, ich finde halt so diese Ruhe und Souveränität, die sie so nach und nach entwickelt haben, auch wenn das Spiel mal auf eine Art und Weise läuft, die sie jetzt eigentlich vielleicht aus den vergangenen Jahren gar nicht so sehr kennen. Ne? Also Classic, Freiburg ist ja immer zweiter Ball. Ja. Lang, zweiter Ball und dann bist du irgendwie an der Grenze zum vorderen Drittel und dann wird's irgendwie spannend. So, und ich finde, das haben sie gegen Werder, war das schon ganz anders, weil Werder es auch teilweise angeboten hat, ne? Also das dann, hat Luise ja auch gesagt, ne? Dass Ginter dann teilweise mal andribbelt bis 30 Meter vom gegnerischen Tor. Generell auch aus der Innenverteidigung, also das Zentrum hat Werder versucht zuzumachen und das war eigentlich immer ein Punkt, wo Freiburg echte Probleme bekommen hat, aber sie haben jetzt aus dem Aufbau in der Innenverteidigung auch oft gute Bälle auch wieder zwischen die Linien gehabt, also zwischen wahrscheinlich in der Regel zwischen die Abwehr und Mittelfeldlinie der Werderaner, wo sie dann eigentlich relativ schnell dann auch in Richtung Strafraum kamen. Das ist jetzt noch nicht so, dass sie sich da eine Torchance nach der anderen herausspielen, da ist auch viel Fernschuss und so, aber diese Ruhe, diese Souveränität und das ist dann auch ja ein Weg, das Spiel ja einfach zu lenken, zu steuern und dem Gegner keine Möglichkeit zu geben, selber zum Zug zu kommen, das fand ich schon beeindruckend. Kombiniert halt mit Matanovic und Suzuki, die einfach unglaublich stark sind und vielleicht jetzt in dieser Saison noch einen weiteren Schritt machen. Ich vermute, dass sie gegen Paderborn, da können sie noch so defensiv stark sein, irgendeinen Weg finden, dann dieses eine Tor zu machen.
Wobei ich glaube nicht nur eins. Also du merkst, finde ich, auch voll, dass Freiburg am längsten von allen Bundesligisten eben schon in der Saison ist, weil die schon Conference League Quali gespielt haben. Die haben 16 Tore in 4 Spielen gemacht. Also ich glaube nicht, dass das nur ein 1-0 für Freiburg wird.
Ja gut, es ist halt in Paderborn das erste Heimspiel in Ostwestfalen. So, ja. Das ist da, ne, das.
Meinst du, die Heide wird brennen?
Da brennt die Heide sowas von. Vielleicht wird sogar dieser Tunnel geöffnet, wo man immer auf die Trecker aufpassen muss, die da durchfahren, wer weiß.
Ja, wer weiß. Wir sind beim Sonntag, 17.30 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Das eine Team mit einem krassen Fehlstart, das andere mit einem sehr guten Start. Und ja, es ist wieder die Eintracht, die 3 Tore kassiert hat. Das kennen wir aus der vergangenen Saison. Um die Augsburger Euphorie so ein bisschen zu bremsen, ich meine, zu Beginn der vergangenen Saison haben sie auch 3-0 oder 3-1 in Freiburg gewonnen. Da war die Sandro-Wagner-Euphorie ganz groß.
Ja, aber das war ja ein ganz anderes Spiel. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Das war ja komplett fußballabsurd, war das ja.
Ja.
Freiburg, klar, besser.
Hätte ich jetzt auch noch erwähnt.
Okay, sorry.
Aber ich finde, das wirklich, das war ja auch noch der Geburtstag von Manuel Baum, war natürlich dann extra klasse, auch wenn es ein gefühltes Schalke-Heimspiel war, weil einfach so viel Blau-Weiß in diesem Stadion war in Augsburg. Aber mir macht der Fußball Spaß. Also ich
würde, von Augsburg?
Ja, ich würde vorsichtig sagen, sie verabschieden sich von ihrem grauen
Aussehen. Habt ihr das auch gehört?
Hä, dieses Jahr geht's für Augsburg nach Europa.
Also ich finde, sie haben jetzt ja noch Ibrahimovic geholt. Das macht schon Sinn.
Sie haben
also,
Anton Gade.
Ja, sie haben jetzt, also mit Ibrahimovic hast du halt einfach eine unglaublich starke, vor allem temporeiche Offensivreihe, auch trickreiche Offensivreihe mit Gregoritsch als Ankerspieler. Aber du hast halt dann direkt dahinter diese beiden Halbraumzehner mit Kader auf der Halbrechten und mit Ibrahimovic, den sie jetzt frisch von den Bayern geholt haben am Deadline-Day auf der Halblinken. Beide haben unnormales Tempo, beide sind gut im 1 gegen 1, beide sind torgefährlich. Das hat schon alles Sinn, was Augsburg da macht, das muss ich zugeben. Ich,
und sie haben 3 deutsche U21-Nationalspieler im offensiven Zentrum, das heißt bald natürlich A-Nationalspieler, weil Jürgen Klopp war ja auch da.
Ja.
Der hat sich die angeguckt. Ja, und bei der Eintracht, ich weiß es nicht, Stand jetzt ist Markus Krösche noch beim Verein.
Aber da war doch Jürgen Klopp sogar beim Training. Bei der
in
Eintracht.
Frankfurt? Ja, das habe ich nicht gesehen, ich habe ihn nur in Bayern.
Den habe ich heute gelesen. Der hat irgendwie mit Ebnu Talib ein bisschen geschnackt, glaube ich. Mhm. Ja, weil Ebnu Talib ja nicht nur für Deutschland, sondern auch für Marokko spielen kann.
Achso, er wollte schon mal sicher gehen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, die Performance von ihm war am ersten Spieltag jetzt ja auch okay.
Und dann frage ich mich halt wirklich, was wäre für die Eintracht gegangen, wenn er sich nicht direkt verletzt hätte? Weil der ist ja, mir ist gerade der Stift aus der Hand gefallen, für alle, die es nicht gucken, sondern nur hören.
Oh Mann, ey.
Ja, ich finde, mega Pech gehabt. War auch schon mutig von der Eintracht, den aus Elversberg zu holen. Klar, der war da auf dem Weg, der Torschützenkönig zu werden, aber er hatte eine halbe Saison gut gespielt in der zweiten Liga. Und dann hat er sich halt direkt verletzt, ist den Rest der Saison ausgefallen. Und vielleicht würde die Eintracht jetzt international spielen, wenn sie den vergangene Saison dabei
gehabt hätte. Ach, weiß ich nicht. In der vergangenen Saison war die Herangehensweise ja auch eine andere. Ne? Du hast jetzt ja durch dieses Adi Hütter'sche Pressing-System hast du ja wieder dieses klassische 4-2-2-2 mit zwei Spitzen. Und das kommt Ebnu Talib, glaube ich, auch ganz. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sich Burkhardt und Ebnu Talib so gut ergänzen können. Aber natürlich ist es für eine Innenverteidigung auch immer eine Frage, auf wen du dich dann jetzt gerade fokussierst. Und gerade Union verteidigt jetzt nur noch mit einer Viererkette. Das heißt, du hast im Zentrum immer 1 gegen 1. Einer ist Johnny Burkhardt, einer ist Ebnu Talib. Da muss einer von beiden irgendwie davon profitieren. Das funktioniert eigentlich, kann eigentlich fast gar nicht anders gehen. Mal gucken, wie das dann gegen die Augsburger mit einer Dreierkette läuft. Mal sehen. Aber bei den Frankfurtern, wie siehst du denn das jetzt alles da mit dem Deadline-Day? Das ist doch auch schon wieder irgendwie wild gewesen, oder?
Was meinst du?
Naja, dass sie dann am Ende irgendwie noch Larsson abgeben. Kalimuendo hieß es, hatte ich schon gelesen, ja, der kommt zur Eintracht. Und dann auf einmal so, sorry, war nix.
Ach, der kostet Geld?
Das ist jetzt ja, aber nee, doof
dann,
gelaufen.
Doch
ja,
nicht.
Bahoya dann irgendwie noch weg. Ich meine, das ist ja alles für die Einnahmenseite wieder gut. Aber sind denn die Probleme der Eintracht jetzt gelöst?
Nee. Also, nee. Du hast vielleicht mit Atubolu, der hat ja schon gezeigt, dass er wohl wirklich der beste Torhüter ist, den die Eintracht im Kader hat. Cetera ist ja jetzt auch last minute noch weggegangen. Was mich auch wundert, ich hätte, glaube ich, eher Kaua Santos verliehen, als Zetterer wegzugeben, aber gut. Aber diese Defensive, wo eigentlich nur Robin Koch wirklich Erfahrung hat und wirklich auf Bundesliga-Niveau unterwegs ist, das finde ich ist halt schon schwierig, wenn du genau weißt, dass das deine Schwachstelle in der vergangenen Saison war.
Ja, also sie haben ja jetzt mit Brassier noch Tempo dazu geholt, ne? Das würde ich sagen, ist so die Hauptschwachstelle, dass du für diesen aggressiven Pressing-Fußball, du musst ja eine hohe Linie spielen. Und ich finde, Atubolu ist dafür auch schon eigentlich ein guter Torwart.
Ja.
Ich hätte es eigentlich auch von Cetera gedacht, so, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Move, Atubolu zu holen.
Für alle Seiten eigentlich.
Ja, genau. Aber dass ansonsten in dieser, vor allem in der Innenverteidigung irgendwie das Tempo fehlt, so gerade bei der Organisation von Restverteidigungssituationen, da haben sie dann ja auch jetzt einen schnelleren Spieler aus Frankreich geholt mit Brassier und Theat ist ja, glaube ich, sogar auch noch gegangen. Ne? Das muss man abwarten, ob das wirklich schon der Schlüssel ist, weil es ist halt am Ende auch ja nur ein Spieler, der dazu geholt wurde. Bei den Außenverteidigerpositionen muss man mal gucken. Das kann gegen Augsburg auch das ist halt, Augsburg hat halt einfach ein ganz klares Umschaltkonzept. Das ist jetzt, das wird nicht schön aussehen, auch wenn du begeistert bist von denen. Also, na klar, diese Offensivreihe kann natürlich dann irgendwie für wuchtige Momente sorgen, aber da wird auch ganz viel, wird so sein, wie Augsburg immer war, glaube ich. Aber das kann gegen die Eintracht natürlich echt ein gutes Mittel sein. Wenn das alles, das wird da alles noch nicht zu 100% passen. Und mit dem Speed da gerade von den Halbpositionen, den die jetzt haben, ich weiß nicht, ob Ibrahimovic schon spielt, aber der ist ja voll im Training. Der hat ja bei der Vorbereitung, in der Vorbereitung für die Bayern auch immer mal gespielt.
Ist ja auch geil, wenn du mit einer Bayern-Vorbereitung in den Knochen dann irgendwie kommst.
Also bin ich drauf gespannt, wie das jetzt die Eintracht angeht nach diesem ganzen Hin und Her. Und dann Krösche ist ja noch im Verein so. Da haben sich jetzt ja die Vorstände irgendwie drauf geeinigt, aber das ist ja alles irgendwie so ein bisschen...
Naja, aus Eintrachtssicht war das aber auch bis hierhin erfolgreich. Du hast 140 Millionen Euro plus. Also die Transfererlöse sind 140 Millionen Euro und das ist ja eigentlich das Frankfurter Konzept. Das heißt, theoretisch geht das auch wieder auf, wenn du natürlich dafür jetzt Qualität im Kader abgibst. Also klar, ein Stück weit hast du immer Qualität abgegeben, aber du hast ja immer vielversprechende Spieler nachgeholt und das sehe ich jetzt in dieser Saison nicht so richtig.
Genau, das ist ja der Unterschied. Und vielleicht hat die Eintracht, da haben wir auch schon, glaube ich, sogar vor der letzten Saison schon drüber gesprochen, ne? Vielleicht hat die Eintracht auch den Zeitpunkt verpasst, um mal zu sagen, okay, jetzt sind wir hier hingekommen. Wir wollen ja zumindest irgendwie so regelmäßig Europa League oder so, wollen wir schon irgendwie halten.
Ja.
Und dann musst du vielleicht irgendwann davon abrücken, dass du jedes Jahr irgendwie deine wichtigsten Spieler verkaufst und immer nur darauf setzen, dass der nächste, den du günstig einkaufst, auf jeden Fall einschlagen wird. Und dann kam halt das Jahr, wo das nicht passiert ist.
Mhm.
Und dann, ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen vereinfacht. Ne? Es gibt vielschichtige Probleme oder gab sie. Bin gespannt, wie Adi Hütter das jetzt regelt. Also ob sich da jetzt tatsächlich bei der Eintracht Dinge verbessern. Wie gesagt, das Offensivspiel kann man sich nach wie vor gut angucken. So.
Ich finde auch, die vergangene Saison war jetzt nicht direkt ein Kader- oder Transferproblem. Da waren andere Dinge. Also da waren ja teilweise die Verteidigung die gleiche wie in der Saison davor, aber hat einfach nicht mehr funktioniert.
Ja, weil sie wollten natürlich in eine andere Richtung gehen. Das war also den Fußball quasi auch weiterentwickeln. Mhm. Und als sie dann zurück wollten zum alten Modell, war es halt einfach dann auch nicht mehr möglich, weil du dann die wichtigen Spieler dafür nicht mehr hattest. So.
Das stimmt. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben alle Spiele besprochen, die am Wochenende stattfinden.
Yes.
Und jetzt freue ich mich darauf, dass es für uns morgen, für euch, je nachdem, wann ihr das hört, losgeht mit dem zweiten Bundesligaspieltag. Ich werde im Sportschau-Live-Studio stehen. Ich werde mich auf alle Partien freuen.
Ich werde mich vor allem auf Gladbach-Elversberg freuen, weil da sitze ich und werde dir und euch darüber erzählen. Aber ich freue mich grundsätzlich schon auch auf alle. Und dann besprechen wir die am Sonntag nach.
Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Bis Sonntag. Das
kam jetzt unerwartet.